Ich möchte heute Morgen, wie schon wunderbar eingeleitet von Claudia, Gedanken mit euch teilen über den Einzug Jesu in Jerusalem und was unmittelbar danach geschah. Die Grundidee dazu habe ich von Arnold Fruchtenbaum, ein messianischer Jude und ausgezeichneter Bibellehrer, lebt in Amerika. Ich kann euch dieses Büchlein von ihm wärmstens empfehlen, Das Leben des Messias. Und da geht es um zentrale Ereignisse aus jüdischer Perspektive. Also man bekommt hier Einblicke in Hintergründe, die dem Menschen, der eben nicht diesen jüdischen Hintergrund hat, verborgen sind. Und versteht dann vielleicht ein Stück weit besser, warum Dinge so geschehen, wie sie geschehen sind. Ja, und bei der Lektüre muss ich sagen, das hat mich gepackt. Das hat mich fasziniert, dieser Gedanke. Und ich wünsche mit Gottes Gnade, dass ich euch von diesem Fieber heute Morgen etwas weitergeben kann. Der Leitgedanke ist folgender. Wir sagen ja, dass das Alte Testament ein Bilderbuch neutestamentlicher Wahrheiten ist. Und Luther sagt, die Schrift muss Christum treiben. Und tatsächlich ist der Einzug Jesu in Jerusalem und die dann folgenden Tage bis zur Kreuzigung bereits angedeutet in 2. Mose 12. Wir haben das vorhin gelesen. Gemäß dieser Stelle wurde am 10. Tag des Monats Nisan das Lamm ausgesondert, bevor Israel Ägypten verlassen hat. Es wurde einer öffentlichen Inspektion unterzogen, es musste fehlerlos sein und dann wurde es am 14. Tag geschlachtet. Also 4 Tage öffentliche Inspektion, ob es denn ein fehlerloses Lamm sei. Beim Einzug Jesu in Jerusalem wird unser Herr öffentlich vor aller Augen in Israel offenbar. Und Johannes der Täufer stellt ihn ja vor als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Der Herr reitet jetzt ein in Jerusalem und ich lese nochmal einige Verse aus Matthäus 21. Und das Volk, das vorausging und die, welche nachfolgten, schrien und sprachen, Hosianna dem Sohne Davids, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Jesus also jetzt nicht mehr im kleineren Kreis, nein, die ganze Stadt öffentlich. Er wird messianisch begrüßt, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und wir denken daran ja im Kirchenkalender mit dem Palmsonntag. Er wird messianisch empfangen und ihr Lieben, hätten wir damals gelebt, hätten wir gesagt, jetzt beginnt der eigentliche Triumph. Jetzt geht's los. Und jetzt wird das Lamm Gottes von 4 verschiedenen Personengruppen, Jesus ist öffentlich, getestet. So wie in 2. Mose 12, dort musste es einjährig, vollkommen, fehlerlos sein. Und wenn es diesen Test überstanden hatte, wenn es vollkommen war, wurde es am 14. Tag des Monats Nisan, mit dem dann die Juden ihre Zeitzählung begannen, geschlachtet. Nun also Jesus in Jerusalem eingezogen, es folgt ein vierfacher Test. Die erste Personengruppe, die hohen Priester und Ältesten. Sie fragen nach Jesu Vollmacht. Vers 23. Und als er in den Tempel kam, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte und sprachen, in welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und liebe Freunde, diese Frage ist eigentlich schon heilsentscheidend. Das A und das O. Da steht jemand, der sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aus welcher Autorität tust du das? Ist das Einbildung oder ist das göttlich? Das ist also keineswegs eine Randfrage. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch etwas fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will auch ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich solches tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen von Menschen, so müssen wir das Volk fürchten. Denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und so lehnten sie eine Antwort ab und sagten, wir wissen es nicht. Und wir lesen in Lukas 7, Vers 29. Und alles Volk, das ihn hörte und die Zöllner, gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Buße. Ein Mensch, der Buße tut, gibt Gott Recht. Er verurteilt sich selbst und gibt Gott Recht. Ganz ähnlich wie der Schächer am Kreuz, der einige Tage später neben Jesus am Kreuz hängen wird und zum anderen Übeltäter sagt, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in gleichem Gerichte bist? Und wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber zu Unrecht. Und wir lesen in Lukas 7, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich selbst für gerecht hielten, verachteten den Rat Gottes sich selbst zum Schaden und ließen sich nicht von ihm taufen. Jeder Mensch, der es ablehnt, der das Angebot der Liebe Gottes, Jesus starb für dich, ablehnt, der verachtet Gott. Er hält an seiner eigenen Gerechtigkeit, an seinen eigenen Wegen fest. Die hohen Priester und Ältesten, ja, also wenn wir sagen, sie war von Johannes, dann wird er uns antworten, warum habt ihr mir denn nicht geglaubt? Sie hatten ja Johannes den Täufer abgelehnt. Und Johannes hatte ja Jesus als das Lamm Gottes proklamiert. Hätten sie gesagt, ja, die Taufe des Johannes war von Gott, dann hätte er sofort sagen können, ja, dann bitte, er hat mich doch bestätigt. Aber das wollten sie natürlich auch nicht hören. Sagen wir aber, sie sei von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und so antworten sie ihm, wir wissen es nicht. Und Jesus erwidert darauf, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich solches tue. Und ihr Lieben, wir haben es vorhin schon aufgezeigt, der Einzug Jesu in Jerusalem, man könnte meinen, jetzt beginnt das messianische Friedensreich, die große Jesus-Begeisterung, so eine Art Jesus-People-Welle. Aber vor diesem Abschnitt lesen wir ja, wie der Herr den Feigenbaum verflucht. Der Feigenbaum, das Symbol für das nationale Israel. Es wird eben nicht aufblühen, Israel. Nein, es kommt unter das Gericht. Jesus kannte ihre Herzen, er wusste die gleiche Menge. Die erst ruft Hosianna, ruft ein paar Tage danach. Und das erschüttert mich. Kreuzige ihn. Und dann beginnt das Gericht. 70 Jahre nach Christus wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Wir wissen das. Es hat einmal jemand gefragt, was muss ich tun, um Gott kennenzulernen? Und da sagte der Verkündiger, es gibt eine Voraussetzung, du musst wahrhaftig sein. Und sie sind es nicht. Sie sind nicht aufrichtig. Sie drucksen herum, ziehen sich da irgendwie diplomatisch aus der Affäre und Gott schweigt. Ich sag's euch auch nicht. Dann schweigt Gott, dann zieht Gott sich zurück und hier beginnt das Gericht. Denn der Ratschluss Gottes wurde ja nur einem Volk zuteil. Gott hat praktisch bis Pfingsten mehr oder weniger nur Hebräisch gesprochen. Den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat, und jetzt nichts mehr. Wenn sie jetzt Mose lesen, 2. Korinther 3, ist eine Decke vor ihren Herzen. Wilhelm Busch, der bekannte deutsche Evangelist, sagt in seinem Vortrag, meine Erfahrung mit der Gestapo, es kann Gericht Gottes sein, dass Gott zu einem ganzen Volk schweigt. Und so sagt Jesus, also dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Es ist interessant, bei Markus 11, wo uns dasselbe Ereignis berichtet wird, und Markus ist ja die schmälere Fassung, das hat ja auch seine Gründe, Matthäus schildert Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch und Johannes als Gott. Und eigentlich gibt es keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Und wer Mensch ist, ist nicht Gott. Aber in Jesus von Nazareth wird das alles in wunderbarster Weise harmonisiert. Also interessanterweise bei dem sonst so knapp formulierten Evangelium Markus, da fordert Jesus sie zweimal auf, antwortet mir. Und wenn die Bibel etwas wiederholt, dann legt sie besondere Betonung darauf. So wie wenn ich zu jemand sage, also bitte vergiss nicht den Brief einzuwerfen. Und bevor er sich dann auf den Weg macht, sage ich es nochmal, bitte vergiss nicht den Brief einzuwerfen. Warum? Weil es mir wichtig ist. Und Anthropos, der Mensch, heißt ja wörtlich übersetzt, der nach oben Gewandte. Der Mensch ist gebaut für das Reden Gottes. Ohne ein Gegenüber degeneriert der Mensch, wird der Mensch korrupt. Du und ich, wir sind es von Natur aus korrupt. Und Gott geht uns nach und er möchte mit uns in den Dialog. Das ist dieser menschensuchende Gott. Und wir kennen das schon aus dem Garten Eden. Adam, wo bist du? Antworte mir. Und wir ziehen uns zurück. Es gibt nur eine Voraussetzung, du musst wahrhaftig sein. Und liebe Seele, du kannst es ihm ja sagen, dass du gar nicht gerne mit ihm reden möchtest. Er weiß es ja sowieso, dass du auf der Flucht bist. In dem Moment, wo du ehrlich bist, hast du Gott auf deiner Seite. Jesus hat nie Menschen, die ehrlich zu ihm kamen, zurückgewiesen. Und sei es das Allerschlimmste, was sie mitbrachten. Aber dort, wo man so tut, wo man so tat, als sei alles in Ordnung, da wird's gefährlich. Also Gott schweigt. Eine Phase des Gerichts. Jetzt die zweite Personengruppe. Der erste Test durch die hohen Priester und Ältesten, der zweite geschieht durch des Herodes Leute und die Jünger der Pharisäer. Und jetzt kommt diese Geschichte, die wir alle kennen, mit der Steuer für den Kaiser. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm und sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst. Also mit ganz holden, schmeichelhaften Worten kommen die daher, tönen. Und damit haben sie sich selber eigentlich schon verurteilt. Denn das sind ja alles Eigenschaften Gottes. Nur Gott allein kann gerecht richten. Nur er allein fragt nicht nach dem Menschen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und das vermag kein Mensch. Wir alle sind bestechlich. Wir sind alle voreingenommen. Alle. Also wenn zu mir jemand sagt, er sei wirklich in der Lage, die Dinge objektiv zu beurteilen, zu betrachten, dann wird mir schon ganz schwindlig. Wenn wir unserer Subjektivität uns bewusst werden, dann kommen wir schon so ein bisschen in die Nähe von Objektivität. Aber wir sind es nicht. Das kann nur Gott. Nur er kennt alle Dimensionen und vermag die ganze Komplexität dieses Daseins zu durchschauen. Wir nicht. Also sie richten sich selber. Sie sagen mit anderen Worten, also nach den Maßstäben, die uns Mose offenbart hat, bist du göttlich. Bist du Gott. Also ganz holde Begrüßung. Und darum sag uns, was meinst du? Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuer zahle oder nicht? Und wir lesen eingangs in Vers 15, da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen können. Versteht ihr, das Lamm wird getestet. Gibt es einen Fehler? Und das war wirklich eine fiese Falle. Es gab menschlich gesprochen kein Entrinnen. Hätte er gesagt, ihr müsst dem Kaiser Steuern zahlen, dann hätten sie gesagt, der kann unmöglich der Messias sein, ein Lakai der Römer. Die Zöllner, die mit den Römern zusammengearbeitet haben, die waren verachtet. Das Wort für Verachtung war sozusagen ein Synonym für Zöllner. Aber hätte er gesagt, ihr sollt dem Kaiser nicht die Steuern geben, ja dann hätten sie ihn bei der römischen Verwaltung angeschwärzt. Der ruft ja zum Aufstand auf. Ein Aufrührer. Es gab also menschlich gesprochen kein Entrinnen. Aber der Herr merkt natürlich ihre Bosheit und sagt, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und damit hat er sie eigentlich schon gedemütigt. Hat sie eigentlich schon dahin gebracht, dass sie sich selber verurteilten. Denn wessen Geld ich habe, wessen Münze ich habe, unter dessen Autorität stand ich. Mit dieser Münze haben sie eigentlich bezeugt, wir sind Cäsar unterworfen. Und wir kennen die Antwort des Herrn, wessen ist das Bild und die Aufschrift? Und sie sagen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, verwunderten sie sich und sie ließen ihn und gingen davon. Also da standen die da mit abgesägten Hosenbeinen. Die wussten nichts mehr zu sagen. Und ich kann mir das so richtig bildhaft vorstellen. Die gehen da hin, einer stellt die Frage, Jesus stopft ihnen das Maul, so wie Luther ja gern übersetzt. Und hinterher haben sie wahrscheinlich gestritten, wer kam jetzt eigentlich auf die dumme Idee, Jesus sowas zu fragen? Die wissen nichts mehr zu sagen. Und ihr Lieben, das ist doch absolut göttlich. Sowas kann man nicht erfinden, so eine Antwort. So eine Antwort kann auch Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, nicht erfinden. Das ist göttliche Weisheit. Wir kommen zur dritten Gruppe, die Sadduzäer. Es gab ja zur Zeit Jesu diese drei großen Strömungen, Pharisäer, Sadduzäer und Essener. Jetzt kommen die Sadduzäer. Und auch die kommen natürlich mit einer Fangfrage. Und man muss wirklich sagen, also was die sich für Fragen überlegt haben, nicht zu fassen. An jenem Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung, fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen auch der andere und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allem starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wem von diesen 7 wird sie als Frau angehören? Denn sie haben sie ja alle gehabt. Da haben sich die Sadduzäer Fangfragen ausgedacht gegenüber ihren Gegnern, den Pharisäern, die das alles glaubten. Auferstehung der Toten, Weiterleben nach dem Tode. Also die haben sich diese Fragen ausgedacht, denn dieser Fall war mit Sicherheit ausgedacht. Also so auffallend schnell nacheinander sterben wohl kaum 7 Männer. Die haben sich das ausgedacht, um die Pharisäer dumm dastehen zu lassen. Und was sagt der Herr? Ihr irret, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung freien sie nicht, noch lassen sie sich freien, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge solches hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Und das hat folgende Bewandtnis. Die Sadduzäer glaubten an keine Auferstehung, an keinen Engel, an keinen Geist. Das waren so Proto-Bultmann-Typen, also Vorläufer unserer modernen Theologen. Andererseits haben sie haben sich ja als hohe Priester zur Verfügung gestellt zur Zeit Jesu, andererseits haben die sich als besonders fromm deklariert, indem sie sagten, wir glauben nur, was Mose gesagt hat. Und bitte, Mose redet nicht von der Auferstehung. Wir sind also besonders fromm, wir nehmen alles andere nicht an, und sie haben die prophetischen Schriften nicht als kanonisch anerkannt. Ja, es steht bei Jesaja, deine Toten werden leben. Es steht bei Daniel, dass sie auferstehen werden. Aber das war für sie eben nicht anerkannt, nur Mose. Und jetzt zitiert Jesus ausgerechnet, und das ist einfach nur göttlich genial, aus dem 2. Buch Mose. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Mit anderen Worten, weil Gott nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen ist, müssen Abraham, Isaak und Jakob ein Leben nach dem Tode haben. Und da sind die fassungslos. Die wissen nichts mehr zu sagen. Und deswegen, so übersetzt Luther, das Volk entsetzte sich über seine Lehre. Und da ist noch etwas an dieser Stelle, ihr Lieben. Wir haben bei Markus 12 und Lukas 20, Parallelstelle, eine Randbemerkung. Es steht bei Markus und Lukas, nicht bei Matthäus, diese kleine Bemerkung beim Dornbusch. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Geschichte von dem Busch. Und ich hoffe jetzt mit Gottes Gnade, diesen Gedanken rüberzubringen. Wieso ist das ein Bild für die Auferstehung oder für die Erlösung? Wir kennen die Geschichte. Mose ist verwundert. Da brennt dieser Dornbusch, aber er verbrennt doch nicht. Warum ist das ein Bild dafür, dass die Toten auferstehen? Schaut, Dornen sind in der Bibel ein Symbol für Gericht. Disteln und Dornen, Symbole des Fluchs. Und Jesus trug ja die Dornenkrone, sozusagen die Krone des Fluchs. Er ward ein Fluch für uns. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Disteln und Dornen ein Symbol des Gerichts, so wie Weinstock und Feigenbaum Symbole des Segens sind. Und jetzt brennt der Dornbusch, ein Bild für das Gericht Gottes, ein heiliger Gott, der mit Sünde nicht Gemeinschaft haben kann, der den Sünder richten muss, denn auch unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Hebräer 12. Und dann verbrennt er doch nicht. Und da der heilige Gott tatsächlich im Kreuz von Golgatha einen Ausweg gefunden hat, wie er, der die Sünde hasst, die Sünde richtet, buchstäblich gnadenlos richtet, so widersprüchlich das jetzt klingen mag, und trotzdem uns vergeben kann und wir mit ihm Gemeinschaft haben können, durch diesen heiligen Gott doch nicht verzehrt werden. Der Dornbusch brannte und er verbrannte doch nicht, weil ein anderer, das Lamm Gottes, diese Schuld getragen hat. Und deswegen dürfen wir frei ausgehen und deswegen dürfen wir Vergebung haben, Gewissheit des ewigen Lebens haben, der Dornbusch ein Bild für die Auferstehung, ein Bild für die Erlösung. Und Mose ist ja der Typus für Christus, ein Bild für die Errettung. Und jetzt der vierte Anlauf. Steht in Matthäus 22. Da aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich, also die haben sich schon gefreut, jetzt hat er es den Sadduzäern mal gezeigt, ja, dass er sie in ihre Schranken gewiesen hat. Sie versammelten sich und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn, also hier nun der vierte Test, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Kann auch übersetzen, deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Steht nicht bei den 10 Geboten. Ein anderes aber ist ihm gleich, und das steht auch nicht bei den 10 Geboten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und schaut, hier steht, an diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und erlaubt mir diese zugegeben etwas bissige Randbemerkung. Ich fürchte, wir haben die Zahl 2 in 3 geändert, haben aus 2 3 gemacht. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg haben alle Konfessionen Eigenliebe als Egoismus abgelehnt. Und da begann die Wende durch den Freud-Schüler Erich Fromm. Er hat als erster gelehrt, wir müssen lernen, uns selber zu lieben. Und das hat dann Walter Trobisch 1973 in seinem Bestseller Liebe dich selbst aufgegriffen und hat uns erklärt, ja, liebe dich selbst, ich kann den Nächsten nur lieben, wenn ich mich selber liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieser Vers hat uns doch immer gerichtet, immer überführt, weil der Anspruch so hoch ist. Und man hat dann so getan, als stünde hier ein Imperativ für sich selber lieben. Aber die Bibel kennt nur 2 Gebote, Gott und den Nächsten, nicht 3. Niemand hat sein Fleisch jemals gehasst, steht in Epheser 5. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber hätte mir jemand nach der Bekehrung zu Jesus gesagt, Christoph, du musst jetzt lernen, dich selber zu lieben, da hätte ich gesagt, was für ein Blödsinn. Das ist doch genau mein Problem. Ich brauche jemanden, der mich genau davon befreit. Du bist von Natur aus dir am nächsten. Die Bibel lehrt Selbstverleugnung als Bedingung der Nachfolge. Und ich sage das nicht anklagend, nicht von oben herab. Sie lehrt nicht Selbstliebe und Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Will jemand mir nachfolgen, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir uns nicht selbst annehmen können. Wir können uns annehmen. Warum? Weil Gott uns angenommen hat. Wir können zu uns stehen. Wir können uns mögen, uns meinetwegen lieben, weil wir von Gott geliebt sind. Von hier aus nimmt unser Denken und Urteilen seinen Ausgang. Ich habe neulich eine WhatsApp gekriegt von einem Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und es war wirklich sehr schön. Wir haben uns 13 Jahre nicht mehr gesehen. Er heißt Wolfgang Seid, arbeitet in der Brüderbewegung als vollzeitlicher Gemeindeaufbau. Das ist so sein Dienst. Und sein WhatsApp-Profil heißt von Gott geliebt. So schön. Wir sind von Gott geliebt. Da geht die Sache los. Und wenn ich das weiß, dann wird alles gut. Matthäus 22, als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie, jetzt stellt also der Herr eine Frage und sprach, was dünkt euch von Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt ihn denn David im Geiste Herr? Da er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie ist er denn sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Nun, wir kennen die Antwort. Der Herr war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und die menschliche Seite kam eben über die Linie Davids. Und die göttliche Seite ist der ewige Sohn Gottes. Und wir haben das ja auch schon in der berühmten Weihnachtsprophetie, Jesaja 9. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Kind geboren, menschliche Natur, Sohn gegeben, göttliche Natur. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Pharisäer wussten natürlich nur vordergründig, der Messias ist der Sohn Davids. Jesus zitiert ihnen diesen im Neuen Testament meist zitierten Psalm 110 gemeinsam mit Psalm 118. Und jetzt können die ihm nichts mehr antworten. Auch unterstand sich von jenem Tage an niemand mehr, ihn zu fragen. Also die Prüfung ist bestanden. Sie haben es versucht. 4 Anläufe. Nochmal die Analogie, am 10. Tag des Monats Nisan, das Lamm ausgesondert, am 14. Tag geschlachtet, 4 Tage lang observiert. Und hier, 4 verschiedene Menschengruppen versuchen, ihn zu Fall zu bringen, und jetzt wagen sie, nichts mehr zu fragen. Und es fällt auf, die hatten ja regelrecht Lust daran, sich mit dem Herrn anzulegen, hatten Lust, mit ihm zu streiten, Lust, ihm eine Falle zu stellen. Und jetzt stellt Jesus eine Frage, und es herrscht Funkstille. Und das erinnert mich an Hiob 9, Vers 2 und 3, wo Hiob sagt, wahrhaftig, ich weiß, dass dem so ist. Und wie kann der schwache Mensch rechten mit dem starken Gott? Wollte er mit ihm rechten, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins beantworten. Und da gibt es ja Leute, die haben jetzt noch die große Klappe. Ja, also Gott, ich werde schon meinen Mund aufmachen. Aber ihr Lieben, den Großmäulern sei gesagt, denen darf ich garantieren, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann verstummst du, dann wird er Fragen stellen und du wirst auf 1000 nicht eine Antwort geben können. Von jenem Tag an unterstand sich niemand mehr, ihn etwas zu fragen. Die Prüfung, der Test ist bestanden und vorbei. Das Lamm Gottes ist fehlerlos und vollkommen und kann deswegen der Welt Sünde hinwegnehmen. Hat sozusagen vor den Augen der Öffentlichkeit den Test bestanden. Und ihr Lieben, weil der Herr und sein Wort sozusagen parallel geht, er ist ja das Wort, werden Menschen immer wieder Fehler und Widersprüche in der Bibel suchen. Und es geschieht ja auch in unserer Gesellschaft leider immer ungeschminkter. Und trotzdem gilt, auch wenn Himmel und Erde vergehen, das Wort Gottes wird nicht vergehen. Wir bündeln zusammen. Der vierfache Test. Er wird getestet erstens von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes, die Frage nach der Vollmacht. Zweitens von den Leuten des Herodes und den Jüngern der Pharisäer, da ging es um die Steuermünze. Drittens von den Sadduzäern, da ging es um die Auferstehung von den Toten. Und viertens von den Pharisäern und Schriftgelehrten, da ging es um das größte und vornehmste Gebot. Zurück an den Anfang und damit setze ich zur Landung an. Der Einzug Jesu, triumphaler, begeisterter Empfang in Jerusalem. Und jetzt ein letzter Gedanke, wie ist das prophetisch einzuordnen? Wenn wir Sacharja 9, Vers 9 lesen, wird ja in Matthäus 21 zitiert, da ist diese berühmte Prophetie, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Ritter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Man muss allerdings etwas in der Geschichte Bescheid wissen. Die Verse 1 bis 8 in Sacharja gelten als die zweitverlässlichste historische Prophetie in der Bibel. Das ist der Feldzug Alexanders des Großen gegen Syrien, das Jahr 332 vor Christus. Und da werden hier ganz erstaunliche Einzelheiten geschildert. Aber ihr habt jetzt schon genug gehört. Ich kann jetzt die Einzelheiten nicht beleuchten, nicht, dass es noch heißt, am Ende der Predigt war das Publikum erledigt. Und es war etwa 200 Jahre nach Sacharias Tod, der ungefähr 600 vor Christus lebte. Und dieser Alexander der Große, der ritt immer hoch zu Ross. Auf diesem Pferd, das nur er reiten konnte. Bukephalos hieß dieses Pferd, das berühmteste Pferd der Antike. Und die Überlieferung sagt, dass Alexander noch als 14-Jähriger schon der Einzige war, der imstande war, dieses Pferd zu zähmen. Und er ritt dann bekanntlich mit diesem Pferd bis nach Indien. Bukephalos heißt wörtlich übersetzt sowas wie Ochsenköpfiger. Also ein stures Schlachtross, wahrscheinlich 2 Meter hoch. Aber Alexander, er konnte es reiten und er war ein stolzer Herrscher. Die Stadt Tyrus hat ihm die Anbetung ihres Stadtgottes verweigert und Tyrus galt als uneinnehmbar. Und deswegen haben die ihn abgelehnt. Und das mit so einem Mann zu machen, das war keine Kleinigkeit. Und er hat es tatsächlich geschafft. Tyrus, das als uneinnehmbar galt, ragte 30 Meter hoch, damals noch von der Küste, dem heutigen Libanon getrennt. Es gab keine Hubschrauber damals. Man konnte es nicht einnehmen, aber Alexander hat es eingenommen. Übrigens ganz ähnlich wie 200 Jahre vorher die Stadt Babylon eingenommen wurde vom König Kyros. Wir kennen die Geschichte, Daniel 5, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, heute noch wirst du fallen. König Belsatzar. Und dann geschah es. Aber das ist eine andere Geschichte. Alexander nimmt diese Stadt ein und das war einem Erdbeben gleich. Da gab es eine Schockwelle. Da haben sich alle praktisch restlos diesem Alexander ausgeliefert und er hat dann die Stadt niedergemacht. Das, ihr Lieben, ist der weltliche König mit Gewalt, triumphal, vergewaltigend, Anbetung fordernd. Und jetzt kommt der Kontrast, Vers 9. Aber du, Tochter Zion, Jerusalem, dein Messias, der ist ganz anders. Der kommt nicht hoch zu Ross, der kommt ganz anders daher, der kommt arm, er ist demütig. Der kommt auf dem Esel, auf dem Füllen der Eselin und er wirbt um deine Gunst. Und er möchte dein Herz überwinden mit Liebe und nicht mit Gewalt. Ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Er bedrängt dich nicht. Er wird dich nie zwingen, wie es die Welt macht. Nein, er möchte, dass du ihm auftust, dass du ihm antwortest. Er möchte, dass du sein Kind wirst. Und dazu möge Gott uns Gnade schenken. Amen.